SRF 2 Kultur.
Reflexe. Am Mikrofon Sabine Bitte. Hier erwartet Sie jetzt ein literarischer Rückblick auf den 1. August und Sommer 1914, als der Erste Weltkrieg begann. Der Schweizer Historiker, Publizist und Schriftsteller Jean-Rudolf von Salis erinnert sich daran in seinem Lebensbericht mit dem Titel Grenzüberschreitungen, den er Mitte der 1970er Jahre niederschrieb. Er entwarf dabei ein Sittengemälde einer untergehenden Aristokratie und einer untergehenden Epoche. Er skizzierte eine gebildete und europäisch denkende Oberschicht und eine Familie, die in Bedrängnis kam, weil ihre Mitglieder auf Europas Schlachtfeldern gegeneinander kämpften. Jean-Rudolf von Salis, der später mit seiner Radiosendung Weltchronik den Zweiten Weltkrieg kommentieren sollte, erlebte den Ersten Weltkrieg als Zeit des Umbruchs, politisch und persönlich. Er war im Sommer 1914 12 Jahre alt.
Mein Vater war in Bern geblieben, festgehalten von seiner ärztlichen Praxis und seinem Spital. Mama war mit meinen beiden Schwestern und mir nach Parpan gefahren, wo er etwas später die Ferienfreuden mit uns teilen sollte. Von Chur, Endstation der Bundesbahnen, waren wir mit der Pferdepost die staubige alte Straße steil hinaufgefahren, über Churwalden in das kleine Dorf, wo uns der Gasthof zur Post in seine behaglich ländlichen Räume aufnahm. Ich erinnere den intensiven Sommerhimmel über zackigen Bergkämmen, die würzige Luft, den kleinen Garten vor dem Haus, die seltenen, aber heftigen Regengüsse und unsere Wanderungen hinauf zum Stetzer Horn, von wo wir mit Händen voll Alpenrosen und Enzianen glücklich und sonnenverbrannt zurückkehrten. Es gab nur wenige Häuser im Dorf, gleich neben der Post ein geräumiges, wo eine befreundete Basler Familie ihr Quartier aufgeschlagen hatte. Auch im Gasthaus fehlte es nicht an Gespielen, zwei jüngeren Knaben, denen ich befehlen konnte. Weiter unten im Dorf gefiel mir das Schlösschen, ein Barockbau, dessen Turm ein Zwiebeldach krönte. Er hatte einst einer vornehmen Bündnerfamilie, den Boll, gehört. Frühere Schlossbewohner ruhten zu Füßen der Kirche. Grabplatten mit Wappen und ausführlichen Inschriften bewahrten sie vor dem endgültigen Vergessen. Seltsam, der Glockenturm war nicht an die Kirche angebaut, freistehend erhob er sich auf einer kleinen Anhöhe. Mit dem Kodak, den ich im vorigen Winter zu meinem 12. Geburtstag geschenkt bekommen hatte, prägte ich diese bescheidenen, aber für unsere bündnerische Heimat charakteristischen Monumente meinem Gedächtnis ein. Es gibt deutliche Erinnerungen, ganz besonders an jenen Sommer 1914. Auf diesen Blättern Zwiesprache zu halten mit einem Knaben, einem Kind, einem Heranwachsenden, ist dennoch ein schwieriges Unterfangen. Wer war man in so frühen Lebensjahren? Was ging in einem vor? Mir scheint, ich spreche von einem anderen, von einer, wie mir nachträglich annimmt, zarten Menschenpflanze, die vom Wunsch erfüllt war, zu wachsen, zu werden wie die Erwachsenen. Manchmal war er auch vorlaut, vielleicht altklug. Hätte ich nicht seine Schülerkalender, in die er seine Erlebnisse eintrug, und außerdem allerhand Geschriebenes, Gezeichnetes, Gemaltes, Fotografiertes, auch Komponiertes, er schrieb Musikstücke, aufbewahrt und wiedergefunden. Ich glaube, ich könnte mich nicht recht in dieser Knabenseele zurechtfinden. So aber vernehme ich bruchstückweise diese Jugendstimme, die mir verwirrend genug vorkommt mit ihren oft konfusen, in verschiedene Richtungen auseinanderstrebenden Äußerungen. Der alte Mann nimmt sich vor, rückblickend dazu seinen Kommentar zu schreiben. Tief eingegraben in mein Gedächtnis sind die Sommertage 1914. Der Kriegsausbruch war ein Schlag an die Seele. Vielleicht wurde ich erst an jenem 1. August zum wachen Leben geboren. Was vorher war, kommt mir verschleiert vor. Mit dem Krieg begann ein deutlicheres Bewusstsein. Als wir am 29. Juni aus der Schule kamen, war am gegenüberliegenden Gebäude, in dem das Berner Tagblatt gedruckt wurde, ein Flugblatt an die Mauer geklebt, das die Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Gattin in Sarajevo bekannt gab. Ich diskutierte auf dem Heimweg mit Klassenkameraden so ausgiebig über dieses schreckliche Ereignis, dass mich mein Vater wegen meines späten Eintreffens zum Essen unwirsch zur Rede stellte. Die Ermordung des Erzherzogs wandte ich schüchtern ein, was die Stimmung bei Tisch noch bedrückter werden ließ. Inzwischen war ein Monat ins Land gegangen. Mögliche politische Gefahren schienen gebannt. Jetzt aber wurde die Feriengesellschaft in Parpan durch das Ultimatum der Wiener Regierung an Serbien aus ihrer Sorglosigkeit aufgeschreckt. Plötzlich war Krieg in Sicht. Vor dem Schiff erhob sich ein Eisberg wie vor der Titanic. Mama las mir abends auf ihrem Zimmer aus einem Brief des Vaters vor, in dem er der Hoffnung Ausdruck gab, dass trotz der gefahrdrohenden Entwicklung doch noch die Vernunft siegen werde. Sie siegte nicht. Ich frage mich, wie viel in jenen Tagen dem Knaben an Vernunft gelegen war. Erregendes lag in der Luft, Ungeheures bereitete sich vor. Das Echo des Ereignisses widerhallte in unserem Gebirgstal. Etwas zog sich in der Brust zusammen, vielleicht etwas Begeisterndes. Auf der Dorfwiese war der Reisighaufen bereitet für das traditionelle Feuer des Bundesfeiertages. Am Nachmittag des 1. August entstieg mein Vater der vierspännigen Postkutsche, die vor dem Gasthof hielt. In umgekehrter Richtung von der Lenzer Heide und aus dem Engadin kommend, waren gestern und heute zahllose Menschen in der Mehrheit Deutsche mit ihrem reichlichen Gepäck zu Tal gefahren. Es war, als ob alle Pferde und Gefährten der Bündner Dörfer für diese Flucht in die Niederungen des ausbrechenden Weltkrieges aufgeboten worden wären. Unter dem Eindruck des deutschen Ultimatums an Russland und an Frankreich fand abends die patriotische Feier und Ansprache am lodernden Feuer statt. Man sang »Rufst du mein Vaterland«. Am nächsten Tag fuhr der Vater mit uns nach Bern. Bei den Brücken und Bahnübergängen hielten Landsturmsoldaten in ihren dunkelblauen Waffenröcken Wache. Dem Aufgebot des Landsturms folgte die Generalmobilmachung auf dem Fuße nach. In der Familie und Verwandtschaft gab es Anlass zu Aufregung. Ein Vetter meines Vaters, Oberst Sprecher von Berneck, Onkel Theophil, war neben Oberst Ulrich Wille Anwärter auf das Amt des Generals der Schweizer Armee. In der Bundesversammlung, hieß es, besaß Sprecher große Sympathien, aber, hieß es weiter, der Bundesrat habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit Wille gewählt werde. Würden Sie, die man beide für unentbehrlich hielt, zusammenarbeiten können? Theophil Sprecher überwand als ein Mann des traditionsgebundenen militärischen Pflichtbewusstseins seine Enttäuschung und stand während der Kriegsjahre dem klugen General Wille als sein Generalstabschef loyal zur Seite. Bedrückender waren die privaten Sorgen der Familie. Mein Bruder Ado, 7 Jahre älter als ich und bewundertes Vorbild, war im Frühjahr als Seekadett in die deutsche Kriegsmarine eingetreten. Nun würde er am Kampf gegen England teilnehmen müssen. Schwere, lange Auseinandersetzungen waren dem Tage vorausgegangen, an dem mein Vater seinen Ältesten nach Kiel begleitete. Mit unbeugsamer Hartnäckigkeit, ja mit Eigensinn, hatte der Bruder seinen Wunsch durchgesetzt, Seeoffizier zu werden. Er wäre nicht ungern in die Royal Navy eingetreten, zumal ein Zweig unserer Familie britisch und Sir William de Salis englischer Admiral war. Aber Großbritannien nahm keine Ausländer in seine Streitkräfte auf. Anders im Deutschen Reich. Der Dienst beruhte, feudalem Herkommen gemäß, auf dem Treuegelöbnis der Offiziere zu ihrem Kaiser und König. Ado brauchte keine fremde Staatsbürgerschaft anzunehmen, nachdem mein Vater, einsichtsvoll für die seemännische Leidenschaft seines Sohnes, ein Immediatgesuch an Wilhelm II. Gerichtet hatte. Ich habe Familienbriefe gelesen, aus denen die Diskussionen über diesen ungewöhnlichen Schritt meines Bruders peinvoll hervorgehen. Allerdings war der Dienst in der Fremde eine alte Familientradition. Zu jener Zeit waren 2 Salis österreichisch-ungarische Generäle. Ein Freund und Verwandter meines Vaters, General Arthur von Sprecher, Auch sein Onkel, Baron Battista Pavir, Bruder eines schweizerischen Bundesrates, waren nach langer Dienstzeit im Heere Kaiser Franz Josefs bereits vor dem Ausbruch des Weltkrieges gestorben. Mein Vater erzählte mir später, auch er wäre gern österreichischer Offizier geworden. Aber sein Vater habe ihm gesagt, diese Zeiten seien vorbei, er solle einen bürgerlichen Beruf ergreifen und in der Schweiz bleiben, was er getan und nie bereut habe. Seinen eigenen Sohn hatte er nicht überzeugen können. Da dieser auf einem Kriegsschiff Dienst tat, später auch an der Schlacht auf der Dockerbank teilnahm, wo ein englisches Torpedo seinen Panzerkreuzer Seydlitz schwer beschädigte, lebten wir während der Kriegsjahre in ständiger Sorge. Unter diesem Schatten wuchs ich auf. Zu Hause gab es keine fröhlichen Feste für die Jugend. Nachdem der Krieg zu Ende war, stellte mein Bruder im Gespräch mit unserem englischen Vetter Captain Rodolphe de Salis anhand ihrer Bordbücher fest, dass Rodolphes Zerstörer den Torpedo gegen die Seydlitz abgefeuert hatte. Ein anderer Zwiespalt kam dazu. Meine Mutter hatte eine zahlreiche französische Verwandtschaft, mit der sie enge Beziehungen pflegte und Besuche austauschte. Es waren Elsässer, die 1871 für Frankreich optiert hatten und in Épinal eine Textilfabrik betrieben. Der Onkel Julliard, den ich in späteren Jahren als alten Mann in Paris kennenlernte, er saß Cézanne ähnlich und saß nachmittags in Montparnasse auf der Terrasse des Café du Dôme, war Bürgermeister von Épinal und Kommandeur der Ehrenlegion. Die jüngeren Familienglieder nahmen 1914 am Kriege teil. Von Tante Florence kam ein Brief, in dem sie meiner Mutter bittere Vorwürfe wegen Adolfs Kriegsdienst bei den Feinden Frankreichs machte. Mein Bruder war früher in Épinal ein beliebter Gast gewesen und da Tante Florence mit 3 Töchtern gesegnet war, hatte sie ein Auge auf den schmucken Schweizer, den man in Bern Le Beau Salis nannte, geworfen. Weibliche Emotionen, übrigens auch männliche, begleiteten das Kriegsgeschehen und Mama blieb ihrer Cousine die Antwort nicht schuldig. Man war in der deutschen Schweiz deutschfreundlich, in der welschen hatte die Verletzung der belgischen Neutralität die brodelnden Töpfe der Empörung zum Überlaufen gebracht. Wir bekamen den Graben, den Parteinahme in der Schweiz aufriss, immer von Neuem zu spüren. An Familiendiners, die in Bern regelmäßige Gepflogenheiten des verwandtschaftlichen Zusammengehörigkeitsgefühls waren, bekamen die älteren Herren rote Köpfe, wenn ihre Neffen Zweifel am Kriegsglück der Deutschen äußerten oder Kritik an ihrer Politik übten. Hernach verließen sie das Fumoir und begaben sich zu den Damen in den Salon, die mit besorgten Mienen, aber gesellschaftlicher Versiertheit das Gespräch in harmlosere Bahnen lenkten.
Sie hören Jean-Rudolph von Salis in Auszügen aus seinem Lebensbericht, Titel Grenzüberschreitungen. Und Sie hören Reflexe auf SRF 2 Kultur. Der Schweizer Historiker, Publizist und Schriftsteller, der 1901 geboren und 1996 gestorben ist, ist ein Jahrhundertzeitzeuge. Er wurde während des Zweiten Weltkriegs mit seinen Kommentaren auf Radio Beromünster mit seiner Sendung Weltchronik über die Schweiz hinaus bekannt. Der Bundesrat wurde damals vom Hitler-Regime aufgefordert, diesen Kommentator zu ersetzen. Und so kam es, dass von Salis als Stimme des Widerstands ins kollektive Gedächtnis einging. Diese Bewertung wird heute allerdings angefochten. Der Historiker Urs Bitterli hat die Weltchronik-Manuskripte analysiert und kommt danach zum Schluss, dass von Salis kein Mann des Widerstands gewesen war. So habe von Salis die scharfe Kritik an Nazi-Deutschland nicht gebilligt. Er habe die Ermordung der Juden nur am Rand erwähnt und eine Affinität gegenüber dem Deutschen Reich an den Tag gelegt. Neue Erkenntnisse also für eine Debatte, die wir an dieser Stelle nicht führen, zumal wir heute den Ersten Weltkrieg im Blick haben, die ersten Augusttage 1914 in der Schweiz, als die Schweizer Armee mobil machte.
Nach unserer Rückkehr aus Graubünden glich die Bundesstadt einem Heerlager. Auch Papa, damals ein junger, untersetzter 50er, musste sich beim Militär melden. Er ging in Zivilkleidung zur Kaserne, nachdem sich zu unserer Erheiterung herausgestellt hatte, dass ihm seine hübsche hellblaue Uniform eines Sanitätshauptmanns zu eng geworden war. Er erhielt von der militärischen Behörde den Bescheid, dass er nicht Dienst bei der Truppe machen müsse, da er als Chef am Inselspital ohnehin verpflichtet sei, kranke, im Ernstfall verwundete Soldaten bei sich aufzunehmen. Ich stürzte mich meinerseits in die Uniform des bernischen Kadettenkorps und diente als radfahrender Botengänger einer Fürsorgestelle für Kriegsgefangene, die sich Pro Captivis nannte und bei der meine Mutter eine leitende und zeitraubende Stellung einnahm. Man bedeutete mir, dass die Uniform nicht nötig sei. Das Leben wurde prosaischer, hernach auch wieder freundlicher, als ich den Rest der wegen der Mobilisation verlängerten Schulferien am Thunersee in einigen bei meinem Freunde Hasso von Bismarck zubringen durfte. Hasso war der Sohn des deutschen Militärattachés. Er ging nicht als einziger Diplomatensohn mit uns zur Schule und während des Sommerquartals hatte er bei uns gewohnt. Die Beziehung zu ihm, dem Blonden, und zu seiner dunkelhaarigen Zwillingsschwester Ursula bleibt als eine das Herz und die Sinne erweckende Freundschaft mit dem anmutigen Geschwisterpaar in meiner Erinnerung haften. Von der Karte der Westfront, auf der wir Tag für Tag die militärischen Operationen verfolgten und die Stellung der feindlichen Armeen mit Fähnchen kennzeichneten, eilten wir über eine mit Feldblumen bestandene Wiese hinunter zum Badestrand. Ich hatte früh in der kalten Aare schwimmen gelernt und bin zeitlebens der Berührung mit dem Wasser als einem belebenden Element zugetan geblieben. Aber ich glaube, dass damals die kindliche Unbeschwertheit, das in den Tag hinein Leben, nicht mehr intakt war. Bern war Bundesstadt, den Zwiespalt senkten die verschiedensprachigen Schweizer, die politischen Spannungen, die fremden Diplomaten, die Lage des Landes zwischen den kriegführenden Mächten, die beginnende Erkenntnis, dass der Krieg lange dauern werde, in die Gemüter. Unser gesellschaftlicher Verkehr war gemischt und als Madame de L. einen Tanzkurs veranstaltete, waren unter den Mädchen mehrere Französinnen und Engländerinnen. Hasso und unser gemeinsamer Klassenkamerad Kurt Detlef von Einsiedel, auch er ein Diplomatensohn, gehörten nicht zu diesem Tanzkurs, obgleich sie meine guten Freunde blieben. Mittlerweile hatte Hindenburg im Osten gesiegt, im Westen hatte die Schlacht an der Marne die Niederlage von Frankreich abgewendet. Es ging dem Winter zu. Eines Abends, es war kalt und düster, nahm ich meinen Vater mit, um im Burgerspital französische Sanitätssoldaten, die in Anwendung der Rotkreuzkonvention aus deutscher Gefangenschaft entlassen worden waren und in ihre Heimat zurückgeführt wurden, zu besuchen. Das war meine erste Begegnung mit einer Randerscheinung des Krieges, mit Menschen, die im Kriege waren, mit dem Krieg, wie er in der menschlichen Wirklichkeit war. Ich vermute, dass mein Vater damit eine pädagogische Absicht verband. Ich höre noch seine ruhige Stimme. Ich höre, wie er freundlich mit den rotbehosten Franzosen sprach, sich nach ihrem Ergehen erkundigte. Sie trugen am Arm eine weiße Binde mit einem roten Kreuz. Schüchtern hielt ich mich an seiner Seite und ließ ihn reden. Die ausländischen Patienten waren ihm treu geblieben. Sie gehörten allen Kriegsparteien an, der französische, deutsche, österreichische Militärattaché, der belgische Gesandte und andere. Es gab damals noch ein Europa, nicht das heutige der Geschäftsleute und Manager, sondern dasjenige einer internationalen Gesellschaftsschicht, der eine aristokratisch-weltläufige Gesittung noch selbstverständlich war. Wohl waren jene Jahre unsere Lehrmeister in politischen und militärischen Dingen. Wohl bewunderte man die Kriegskunst der Deutschen, darin sie anscheinend unübertrefflich waren. Wohl ergriffen wir Partei für die Sache, der unser Sohn und Bruder diente. Wohl waren die viel beachteten Lageberichte Hermann Stegemanns im Berner Bund aus dem Gesichtspunkt deutscher strategischer Überlegungen verfasst. Aber auch die Neutralität des Landes war eine Wirklichkeit, auch die Bereitschaft, es im Falle eines Angriffs auf seine Grenzen zu verteidigen. Als der Dichter des Olympischen Frühlings, Karl Spitteler, dessen Ruhm Josef Viktor Widmann im Bund verkündet hatte, im Dezember 1914 in Zürich in einer Rede die Schweizer zur Besonnenheit, zur Bescheidenheit vor so viel Leid, auch zur Unparteilichkeit ermahnte und den Deutschschweizern die Einseitigkeit ihrer Sympathien vorwarf, brach in der deutschen Presse ein Sturm los, der seine trüben Wellen über unsere Grenzen spülte. Als mein Onkel Eugen ein Buch von Spitteler auf meinem Weihnachtsgabentisch liegen sah, sagte er: »Ich hoffe, dass die Poesie dieses Herrn besser ist als seine Prosa.« Wir lernten früh, dass Politik eine Quelle der Widersprüche und der Uneinigkeit ist. Es war nicht alles gut auf der einen, nicht alles schlecht auf der anderen Seite der blutigen Fronten. Papa las viele Zeitungen. Wenn er nicht da war, nahm ich sie mit auf mein Zimmer. Wenn ich sie ihm nicht rechtzeitig zurückgelegt hatte, nannte er mich den Zeitungsmarder. Manchmal entdeckte ich, dass er außer der Frankfurter Zeitung auch den Pariser Matin mit nach Hause brachte. Meine Schwester Leni, die seinen kritischen Verstand und einige seiner Charaktereigenschaften geerbt hatte, erzählte mir später, Papa habe ihr einmal gesagt, wenn die Deutschen siegten, würden sie noch arroganter, als sie schon seien. Aus Österreich, das freilich mitgefangen war und in seinem Bündnis mit dem Deutschen Reich mitgehangen blieb, drangen mitunter bitter raunzende Töne an unser Ohr. Sie waren manchmal in die Form von mehr oder weniger makabren Witzen gekleidet. Ich wurde am 12. Dezember 1901 im väterlichen Haus an der Niederglaube 15 in Bern geboren, als ein Nachzügler, denn meine Schwestern waren 4 und 6, mein Bruder 7 Jahre älter als ich. Einem Manuskript meiner Mutter, in dem sie ihre Erinnerungen an unsere Kindheit aufzeichnete, entnehme ich, dass sie in einem Krankenzimmer und in Krankheitsluft meine ersten Lebenswochen zubrachte. Die Mutter und die Geschwister hatten den Keuchhusten. Im Januar erkrankte Mama an einer Lungenentzündung mit nachfolgenden schweren Komplikationen, so dass man für ihr Leben fürchtete. Ich sei hernach selber schwer an Windpocken erkrankt, das Gesichtchen voll Pusteln und mit geschwollenen Drüsen, was einen chirurgischen Eingriff nötig machte. An der Stelle der ausgefallenen glatten Haare wuchs ein blonder Lockenkopf, der zu meinem Verdruss in meiner Kindheit von den Erwachsenen bewundert und gestreichelt wurde. Meine große Schwester aber meinte, ich gliche einem Wiedehopf. Mit einigen Monaten Verspätung wurde das Baby in der Münsterkapelle getauft. Nach langem Hin und Her hatten die Eltern beschlossen, mir den seit Generationen von Vater auf Sohn sich vererbenden Vornamen Hieronymus zu ersparen. Vielleicht, wenn man mich hätte fragen können, hätte ich nichts gegen diesen altertümlichen Namen einzuwenden gehabt. Als Anton Rudolf Hans ließen sie mich ins Taufregister eintragen. Rudolf, nach meinem Paten Rudolf von Salis in Genua, doch blieb Hans samt allerlei Diminutiven in meiner Kindheit an mir hängen. In seiner eigenen Kindheit hatte mein Vater in Chur noch seinen Onkel Hans, den betagten Sonderbundsgeneral Johann Ulrich von Salis-Sollio, gekannt. Mein Vater war 1863 im alten Familienhaus, dem Roten Haus im süßen Winkel in Chur, zur Welt gekommen. Doch wuchs er hernach in Bern auf, nachdem sein Vater 1871 mit dem neu geschaffenen Amt eines eidgenössischen Oberbauinspektors betraut worden war und aus diesem Grunde in die Bundesstadt übersiedeln musste. Mein Großvater erwarb das Haus an der Niederglaube. In dieses unsymmetrische, verwinkelte Haus teilte sich die Familie mit der ärztlichen Praxis des Vaters. An 3 Nachmittagen in der Woche empfing er seine Patienten in einem geräumigen, von antiken Spiegelkonsolen, einem Cheminée und hohen Büchergestellen eingefassten Sprechzimmer. Daneben befand sich ein modernes, mit dem medizinischen Instrumentarium und einem Untersuchungsstuhl ausgestattetes Laboratorium. In der Morgenfrühe begann Papa seinen Arbeitstag im Inselspital, dessen medizinisch-nicht-klinischer Abteilung er vorstand und der seine Liebe und seine von Kollegen und Kranken hochgeschätzte ärztliche Kunst gehörte. Als einer der ersten Berner Ärzte kaufte er sich ein Automobil, ein kleines, rotes, offenes Ungetüm, das er auf hohem Sitz selber steuerte und mit dem er in und außerhalb der Stadt seine Krankenbesuche machte. Von dem väterlichen Herkommen ganz verschieden war die Familie meiner Mutter. Meine Eltern hatten sich kennengelernt, als mein Vater Kurarzt in Bad Gurnigl war. Die blutjunge, anmutige, dunkle Marie-Pauline Hühnerwadl weilte dort im Sommer 1893 mit ihrer Mutter, einer an irgendeinem Gebrechen leidenden Fabrikantenwitwe aus Lenzburg. Die Hochzeit fand im folgenden Frühjahr in der von Glycinien begrenzten, von prächtigen Stuckaturen des Barock geschmückten Kirche von Lenzburg statt. Beide Familien gehörten der evangelisch-reformierten Konfession an. Bis zum Tode meines Vaters war dieses lebenssprühende, in seinem Auftreten würdige Paar durch eine ausschließliche Liebe miteinander verbunden. Meine Mutter war ihrem Gatten treu ergeben und sie unterstützte ihn unverdrossen auch in seiner beruflichen Tätigkeit, denn Sprechstundenhilfen gab es damals nicht. Mit der Hilfe des Dienstmädchens besorgte Mama alles Nötige. Ihr Leben spielte sich im Haus und für das Haus ab, denn weder sie noch ihr Mann hatten viel Muße für gesellschaftliche Zerstreuungen. Die Fürsorge und Hilfe der Mutter kam aber auch den Kindern zugute, die diese tägliche, aufmerksame Betreuung umso nötiger hatten, als dem Vater für die Erziehung der Kinder wenig Zeit blieb. Oft sahen wir abgekämpft und spät von seiner Praxis heimkehren, nach dem Abendessen seine Krankengeschichten schreiben und vor dem Zubettgehen zu einer Tasse Tee die letzte Zigarre rauchen. Ungeduldig von Natur, oft auch unbeherrscht, dann wieder warmherzig und humorvoll, war er ein bewundertes und ein wenig gefürchtetes Familienoberhaupt. Am schönsten waren die Ferien mit unserer Mutter in Bruneck, der kleinen Burg im Aargau, die sie von ihren kunstsinnigen Vorvätern geerbt hatte. Aber sie war auch in Bern unermüdlich für uns tätig, wenn sie mit uns die Schulaufgaben machte, sogar Latein hatte sie zu diesem Zweck gelernt, und abends vor dem Einschlafen uns aus Hauffs Märchen oder Brentanos Gockel, Hinkel und Gackeleia vorlas. Manchmal musste sie uns energisch zur Ordnung rufen, denn vier Geschwister, von denen jeder seinen ausgeprägten Charakter hatte, konnten recht turbulent sein. Sie berichtet in ihren Erinnerungen, sie habe mich bei Tisch von meinem großen Bruder trennen müssen, der mich unsanft zurechtwies, wenn ihm meine Manieren missfielen, und sich berufen fühlte, mir Anstandsregeln beizubringen. Er habe mich auch für das Militär begeistern wollen, das jedoch meiner Natur weniger lag. Ich erinnere mich, dass ich ziemlich widerstrebend in das Kadettenkorps eingetreten war, dann aber doch mit knabenhaftem Eifer den Drill, das Scheibenschießen und die Ausmärsche mitmachte.
Jean-Rudolf von Salis in seinem Lebensbericht, den er in den 1970er Jahren veröffentlicht hat. Sie hörten Auszüge aus dem zweibändigen Werk Grenzüberschreitung. Das war Reflexe, eine Sendung in unserer Reihe zum Ersten Weltkrieg, den wir das ganze Jahr über in loser Folge thematisieren. Eine Dokumentation finden Sie dazu auch online unter srf.ch/1weltkrieg. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Bitter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.